Winter Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Leistung, an deine Leistung.
Oh, it's
gone.
It doesn't get any better than this.
Und so schnell ist schon wieder eine Woche vergangen. Wir schreiben den 8. Jänner 2025. Es ist Schiri Dua Teil 3. Und einerseits erfüllt es mich mit Freude, weil wir noch einmal ausführlich über den Schiedsrichter und seine Rolle als in diesem Fall Ausbildner sprechen können. Und andererseits auch mit Wehmut, denn es ist der letzte Teil in diesem großen Special hier bei Winter Day Hockey O'Clock. Ganz viel Emotionen, positive und negative, auch bei ihm, Zeit seines Daseins, und freue mich einfach extrem, dass er sich noch einmal die Zeit nimmt, um ins Seelenleben eines Schiedsrichters, eines Ausbildners blicken zu lassen. Gerd Schiffauer, schön, dass du noch einmal der Einladung ins Winter Day Studio gefolgt bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Gerhard, für all diejenigen, die die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben und vielleicht auch erst jetzt hinzugestoßen sind, vielleicht auch die erst anhören, bevor es mit Teil 3 losgeht, einfach um das generelle Verständnis ein klein wenig zu schärfen. Und vor allem gibt es alle diese Episoden auch als Video. Heißt, wer das jetzt hört im regulären Winter Day Hockey O'Clock Podcast Feed, der findet in jeder Episode in den Shownotes des Podcasts, einfach mal runterscrollen, einen Videolink, der führt dann zu YouTube, und dort gibt es das Ganze in Wort, Ton und vor allem Bild. Und Gerd Schiffauer gehört nicht nur gehört, er gehört eigentlich auch gesehen. Und Gerd, diese dritte Rolle, über die wir heute in Schiri Dua sprechen, jene des Ausbildners, die hast du sehr bewusst auch gewählt. Nach deiner aktiven Karriere bist du dem Sport treu geblieben. Bist du als Ausbildner und letztlich Referee-in-Chief des ÖEHV jemand geworden, der auch zurückgibt, der hilft, ob dich selber, und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn wir uns an Spielorten sehen, sehr, sehr häufig in Arenen gesehen, manche, wo man dich vermuten würde, dann laufen wir uns vor ein paar Jahren in Kapfenberg über den Weg bei einem ÖEL-Spiel, also dritte Liga. Das zeugt schon von extremem Commitment, großer Passion. Wann war dir klar, dass du als Ausbildner versuchen möchtest, dem Sport treu zu bleiben?
Ich möchte mir eher nicht als Ausbildner bezeichnen, sondern eher als Mentor.
Das Ding ist, es musste mit dem A irgendwie hinhauen. Ja? Okay, mir sind da nicht so viele Dinge eingefallen. Aber
ich durfte, und das war wirklich ein Privileg, beim Eishockey sehr viel erleben. Ich habe mich persönlich, in meiner Persönlichkeitsstruktur, glaube ich, weiterentwickelt. Ich habe die Entwicklung des Eishockeysports erleben dürfen. Diese Veränderungen, weil das ganze Leben ist ein Veränderungsprozess, dieses Change Management, das man da gemacht hat. Und ich bin gerne mit Menschen umgeben. Und ich glaube auch, wenn du der Schiedsrichter werden möchtest, dann musst du auch Menschen mögen. Und wenn du Menschen magst, dann glaube ich, solltest du auch etwas zurückgeben. Und meine Philosophie war und ist immer noch, ich möchte den Schiedsrichter oder den Schiedsrichtern helfen und dem Eishockey etwas zurückgeben. Ganz einfach. Und nicht nur, wenn man fad ist, sondern ich habe sehr viele andere Interessen auch noch, weil ich einfach glaube, die jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter brauchen irgendjemanden, wobei das ja bin nicht ich alleine. Es ist ein großes Team von Kolleginnen und Kollegen, die sich um die Schiedsrichter kümmern. Ich bin ja nur unter Anführungszeichen halt der Referee-in-Chief, der von oben herab gewisse Dinge steuert. Aber ich bin sehr wohl auch, wie du richtig gesagt hast, als, jetzt sagt man, Officials Coach bei Spielen im Einsatz, und dort versuche ich, den Schiedsrichtern Rückhalt zu geben, Verbesserungsvorschläge, ob es der eine nimmt ein bisschen mehr auf, der andere ein bisschen weniger. Und so versuche ich halt mein etwas zurückzugeben.
Und da sind auch so viele Rollen mit dabei, die es zu deiner Zeit als Linienrichter, als Schiedsrichter noch gar nicht gegeben hat. Wir haben in Teil 2 schon angerissen, diese Infrastruktur, die rund um die Schiedsrichterei herum gewachsen ist, zwischen Liga, Verband, der Zusammenarbeit, zwischen dem Department of Player Safety, zwischen dem ÖERV, das ist extrem faszinierend. Wir werden sicher auch über Teilaspekte dieser ganzen Geschichte sprechen. Aber wenn man zu deiner Zeit auch über die Schiedsrichterei gesprochen hat, dann meistens, und wir haben da ein Fotobeleg und ich glaube, wunderbare Rotzbremse auch gefunden. Es waren fast immer und fast ausschließlich drei Männer, Drei-Mann-System. Nach deiner Karriere, auch das haben wir im letzten Teil ein klein wenig seziert, ist dann die Umstellung zum Vier-Mann-System gekommen. Und nachdem er da schon das Wasser reichen durfte, nicht, dass man das überhaupt könnte, darf er dir jetzt auch ein Tafel reichen, weil mich natürlich interessiert, so der grundlegende Unterschied mal Drei-Mann-System, Vier-Mann-System, was da die Bewegungsabläufe sind, was da die Sichtfelder sind, aber was letztlich auch die Vorteile sind, weil das Vier-Mann-System wird de facto überall durchexerziert und mittlerweile angewandt. Würde meinen, walte deines Amtes, und wir beginnen vielleicht mal, und ich betätige mich wieder schon über die ganze Serie auch als naiver Fragesteller, nimm uns mal mit tief hinein ins Drei-Mann-System. Wie war das? Was war das?
Im Drei-Mann-System hat man primär gesprochen von einem Schiedsrichter. Den sind wir hier, als wir gehen davon aus, das Spiel wird jetzt angepfiffen. Einen Schiedsrichter und zwei Linienrichter. Dass sich dann das Spiel aufgrund des Reglements und aufgrund von Veränderungen in der Spielfläche es nicht mehr möglich war, im Dreimann-System zu arbeiten, das werden wir dann, glaube ich, in späterer Folge darauf eingehen. Aber primär der Schiedsrichter, die Aufgaben des Schiedsrichters. Der Schiedsrichter ist primär zuständig, vereinfacht gesagt, für den ordnungsgemäßen Ablauf, was das Strafengeben anbelangt. Seine Assistenten, die beiden Linienrichter, kümmern sich in erster Linie um die Anspiele und um die Icing-Situationen bzw. Offside-Situationen. Und das Bewegen des Schiedsrichters als solche, wie ich schon früher mal gesagt habe, war primär in der Vorwärtsbewegung zu sein. Sprich, die Laufwege des Schiedsrichters waren immer hier. Wenn eine Torposition war, hat er hier seine Torposition gesucht, gelegentlich hat auch
das,
hier...
Das ist die Klaus-Dalperz-Position gewesen, wo genau, er höflich darauf aufmerksam gemacht genau, hat, mein Torraum.
I watch your crease, I protect you. Gelegentlich hat der Schiedsrichter dann seine Position verändern müssen, also er hat sich hier frei bewegen können. Das war zum Firmen. Die Linienrichter haben primär die Aufgabe gehabt, zwischen blauer Linie und Icing hier nachrücken in diese Richtung und haben die Anspiele in den Anspielpunkten gemacht und den Schiedsrichter in Breakaway-Situation, das war auch ganz wichtig, weil oft war ein schneller Situationswechsel. Der Schiedsrichter konnte dem Spiel nicht so schnell folgen in die andere Richtung, hat meist davor der Linienrichter das Spiel auch mitverfolgt und dem Schiedsrichter hier allfällig einen Hinweis gegeben, good goal or no good goal. Aber die Entscheidung muss er dann immer wieder der Schiedsrichter treffen. Also primär ein Schiedsrichter für das Strafengeben, die Linienrichter für die, wie der Name schon sagt, Beachtung der Linienanspiele, Icing Offside. Selbstverständlich hat auch der Linienrichter große Vergehen auch dem Schiedsrichter melden können und der hat dann nachträglich die Strafe ausgesprochen. Aber 80% des Eislaufens des Schiedsrichters war in der Vorwärtsbewegung. Selbstverständlich hat die Situation oft erfordert auch, dass er rückwärts laufen musste, aber er war in seiner Bewegungsfreiheit uneingeschränkt, weil er einfach Herr über das ganze Spielfeld war.
Jetzt gebe ich da einmal hier was zum Putzen. Denn ich glaube, das war das Dreimann-System sehr anschaulich erklärt, so achten wir noch auf unsere Wassergläser.
Und es beinhaltet selbstverständlich noch viele andere Dinge, auch aber ich habe es versucht.
Wir versuchen mal an der Basis zu arbeiten. Ja. Und um diese Basis jetzt auch zu erweitern, ist mit in Wahrheit Einzug von Leit Seitz als Director of Hockey Operations in der Winter Day Ice Hockey League fast flächendeckend, und das war am Anfang noch nicht der Fall, weil es schlicht und ergreifend nicht so viele Menschen gab, die das auch tun konnten, das Vier-Mann-System eingezogen worden. Die Theorie des Vier-Mann- oder Vier-Personen-Systems ist ja schon mal relativ cool, weil es kommt ein weiteres kontrollierendes Augenpaar hinzu. Richtig. Aber wie verändert sich die, nicht Tektonik jetzt der Schiedsrichterei, aber wie verändert sich das Spiel, wie verändert sich das Stellungsspiel und die Laufwege?
vom Themenansatz her, wie du richtig erwähnt hast, beim Dreimann-System hat den Nachteil gehabt, wenn das Spiel sich in der Vorwärtsbewegung befunden hat und einige Spieler noch hinter dem Rücken des Schiedsrichters waren und gelegentlich auch hinter dem Rücken des Linienrichters Dinge geschehen konnten, die niemand wahrnehmen konnte. Und das Primäre des Vier-Mann-Systems ist es, dass eigentlich durch die Sichtweisen, die jeder dieser Schiedsrichter haben sollte, das ganze Spielfeld besser abgedeckt sein sollte und der Schiedsrichter nicht mehr dem Spiel nachläuft, so empfinde ich es, sondern schon dem Spiel vorauseilt, um einfach einen besseren Blickwinkel zu haben, um eine Situation beurteilen zu können. Ich komme da noch kurz darauf zurück. Und im Vier-Mann-System die Laufwege, wie ich schon gesagt habe, 80% in der Rückwärtsbewegung. Spielbeginn, Schiedsrichter.
Wie gehabt.
Seine Assistenten. Zweiter Referee hier. Puck drop in. Puck wird eingeworfen. Nehmen wir an, der Puck bewegt sich in diese Richtung. Schiedsrichter nimmt diesen Weg.
Also immer weg vom Puck mit maximaler Übersicht.
Kommt nicht auch wieder, wie sich der Schiedsrichter bewegen kann, wenn hier allfällig eine Anhäufung von Spielern ist, wird er kurz warten und der wird dann die Position einnehmen, um dem Spiel zu folgen. Und dann in weiterer Folge läuft der Schiedsrichter in der Rückwärtsbewegung in diese Zone, um das Spiel vor sich zu haben. Der andere Schiedsrichter, der dann hier wäre, nimmt seine Position hier und wenn das Spiel, jetzt nehmen wir an, hier läuft das Spiel. Puck könnte rein theoretisch auch hier sein. Schiedsrichter sucht sich eine gute Position, allfällig hier oder hier, um diesen Bereich hier zu betrachten. Es gibt genaue Beispiele, wie die Sichtlinien einzunehmen sind. Der andere Schiedsrichter bewegt sich hier und beobachtet das Spiel gesehen hier. Und alles, was vor dem Tor passiert, gehört diesem Schiedsrichter. Der hat hier seinen Blickwinkel. Wenn jetzt dieser Schiedsrichter, aus welchem Grund auch immer, seine Position verändern muss, geht er hierher, der andere Schiedsrichter wechselt auf diese Seite. Dass mehr oder minder das ganze Spieldrittel abgedeckt ist, soll nach Möglichkeit im Vier-Mann-System nichts unentdeckt bleiben. Der Schiedsrichter weiß genau, das ist meine Sichtlinie und das ist meine Sichtlinie hier. So dürfte es eigentlich nicht mehr passieren. Aber wie gesagt, 80% im Rückwärtslaufen.
Jetzt hast du den Übergang vollzogen oder ist der Übergang vollzogen worden, dann ohne dich, aber schon in deiner Ausbildnerrolle von einem Entscheidungsträger als Referee und auf einmal hast du zwei gleichberechtigte Referees. Hat das Entscheidungsfindungen vereinfacht oder verkompliziert?
In der ersten Phase war der Einwand von vielen, die mit dem Eishockey befasst waren, auch von den Stakeholdern, wir haben dann zwei Schiedsrichter, haben die alle denselben Level und der eine ist ein bisschen strenger. Da hat es Bedenken gegeben. Aber diese Bedenken haben sich innerhalb von kürzester Zeit in den Wind zerstreut, weil die Schiedsrichter sprechen sich ja vor dem Spiel ab, sie brauchen sich nicht mehr im Detail absprechen. Wer sieht wohin? Das ist ganz genau vorgegeben, diese Sidelines, von denen wir immer wieder sprechen. Die Positioning, das ist ganz ein wichtiges Ding. Aber es ist kein Thema, wenn ein Schiedsrichter aus Slowenien mit einem österreichischen Schiedsrichter pfeift, das Reglement ist das Gleiche. Und die Handhabung des Spiels ist auch das Gleiche. Es ist nicht so wie in der Vergangenheit, dass es den einen Schiedsrichter gegeben hat, der eher strenger unter Anführungszeichen gepfiffert und der andere hat es halt ein bisschen laufen lassen. Das gibt es in der jetzigen Zeit im Vier-Mann-System nicht. Wobei ja ganz klar ist, die Zuständigkeiten sind definiert aufgrund der Sidelines. Das ist dein Thema und ich kümmere mich darum. Nur wenn zum Beispiel dieser Schiedsrichter der Meinung ist, jetzt ist etwas Spektakuläres passiert und mein Kollege hat es aus welchem Grund auch immer nicht wahrgenommen, dann selbstverständlich wird er in die Bresche springen und das Foul nehmen. Aber grundsätzlich sagt man, das ist sein Thema und er wird das beurteilen.
Das Thema Chemie Über das haben wir noch nicht gesprochen. Und du hast dir deine Linienrichter sehr häufig aussuchen dürfen. Erich Straschil und Kurt Neuwirth, die immer wieder jetzt auch zu Wort gekommen sind. Und das wird ja nicht aus irgendeinem Grund passiert sein, sondern weil du dich auch mit ihnen gut verstehst und wahrscheinlich auch auf dem Eis gut ergänzt hast. Kannst du als jetzt Ausbildner, als Referee-in-Chief beurteilen, ob eine Crew gut harmoniert, eine gute Chemie hat? Oder ist das dann vielleicht eher erst abseits des Eises ersichtlich?
Wenn du mit Chemie meinst, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist das eine. Das
auch, hat aber auch die Art und Weise, wie man sich am Eis ergänzt.
Ja. Und das andere, wie ergänzt sich am Eis? Gelegentlich merkt man schon, okay, jetzt waren sie sich nicht schlüssig, wer wofür zuständig ist. Das ist aber eher dann ein Zeichen, dass vielleicht vorher aufgrund von Routine und anderes nicht die Absprache im Detail gemacht haben. Aber vom Beziehungsmanagement unter den Schiedsrichtern habe ich nicht den Eindruck, dass es hier Schiedsrichter gibt, der sagt, eigentlich mit dem kann ich nicht so und mit dem kann ich weniger. Ich glaube, sie sind sich schon der Wichtigkeit und der Ernsthaftigkeit bewusst, dass es nicht darauf ankommt, welche Sprache spricht der oder welche Hobbys hat der und ich habe andere Hobbys. Wir sind hier, um einen professionellen Job zu machen und dann derartige Dinge, so Befindlichkeiten, glaube ich, keinen Platz. Aber es kommt vor, dass eine oder andere Mal etwas untergeht oder falsch ausgelegt wird, wenn es darum geht, dass vielleicht der eine oder andere seine Position nicht richtig eingenommen hat. Und was mir auch ganz wichtig ist, oft habe ich erklärt, die Schiedsrichter wissen, was ein Foul ist, was ein Beinstein ist, was ein Crosscheck ist. Und ich denke oft, viele Dinge geschehen, weil wir nicht die richtige Position haben, um es richtig beurteilen zu können. Wo der Schiedsrichter falsch antizipiert hat, wie sich das Spiel, die Situation entwickelt und dadurch, wie sagen wir, in den Traffic kommt oder anderes und dadurch ist plötzlich der Blickwinkel verstellt und da liegt der Spieler und der hört sich nicht und keiner weiß warum und weshalb.
Deswegen auch aufpassen mit Anschuldigungen, Vorschnellen. Es gibt oft Gründe, warum es Entscheidungen gibt und manchmal auch nicht gefällt werden können oder nicht entsprechend gefällt werden konnten. In diesem Teil werden wir wahrscheinlich thematisch auch die größten Sprünge hinlegen, einfach weil es ein breites Feld ist, wir noch versuchen werden, viel abzuarbeiten. Und weil du in deiner Funktion als Ausbildner auch viel mit Video arbeitest und einer Videoanalyse, würde es mich wundern, wie mit folgendem Clip umgegangen worden ist. Du hast schon mal als Wortspender darauf reagiert. Es gab im vergangenen September eine groß angelegte sechsteilige Serie bei Winterday Hockey Clock, die nannte sich Let's Talk About Six und die hat sich ausführlich der großen Karriere von Raphael Rotter gewidmet. Und es gibt einen Clip, der nach wie vor berühmt berüchtigt ist, mit einer Attacke von Raphael Rotter gegenüber einem Offiziellen. Ich würde vorschlagen, wir blicken erstmal auf diesen Clip und sprechen dann über alles, was sich danach ereignet hat.
Are you fucking kidding me? Look at me! Look at me! Fucking look at me! Are you kidding me? Fucking look at me!
You can't go there!
I cannot fucking touch my fucking anytime! You fuck! Shut the fuck up, you big fuck! You fucking kidding me? Fucking choke! It's fucking embarrassing for fuck's sake! You're fucking shande! Fuck! It's a fucking choke in this fucking league!
Es hätte vielleicht vor der Anmoderation den kleinen Disclaimer geben sollen, den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuseherinnen und Zusehern die Ohren zuzuhalten. Und dann wiederum 14,5 Jahre später oder bald 14,5 Jahre später ist es immer noch ein absoluter Glücksfall, dass Raphael Rotter damals mit einem Mikrofon verkabelt war, permanent eine Kamera auf sich hatte und das dann auch so dokumentiert werden konnte. Ob es für Externe ein Glücksfall war, sei jetzt mal dahingestellt. Ich als Berichterstatter würde so sagen, intern wahrscheinlich sicherlich, weil Ist das jemals als Schulungsvideo und Beispiel hergenommen worden?
Selbstverständlich haben wir auch über diese Situation diskutiert. Ich möchte vielleicht noch in Erinnerung rufen, dieser Schiedsrichter, der betroffen war von dieser sowohl körperlichen als auch verbalen Attacke, ist auch ein ehemaliger Eishockeyspieler, der sehr gut Eishockey gespielt hat in der slowenischen Liga. Ich weiß nicht, ob er nicht sogar irgendwo mal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Und er hat die Situation auch falsch aufgrund seines Positionings falsch eingeschätzt. Was ich in der Situation vermisst habe, ist die Unterstützung der Linienrichter. Haben wir darüber gesprochen. Und ich glaube, dieser hohe Stock ist auch nicht mit, ich unterstelle keinem Spieler, dass er einen hohen Stock absichtlich vollzieht, aber der ist dem Spieler einfach geschehen, passiert. Und darauf hat er das Pech gehabt, dass er gerade in dem Moment, wo der daneben fährt, ihm beim Auge erwischt. Wir haben einmal darüber schon gesprochen, ich habe gesagt, ein bisschen zynisch, wenn er das Visier richtig getragen hätte, wäre vermutlich das nicht passiert. Aber das war das Markenzeichen vom Raffi Rotter. Man muss ein Visier tragen, dann nehme ich es halt einfach nur als Sonnenschutz. Und wir nehmen selbstverständlich nicht nur dieses Video, sondern andere Videos jetzt während dieser laufenden Saison bekommen die Schiedsrichter wöchentlich vom Tom Kober, der jetzt der Director of Officiating ist in der Ice League, Videos, wo gewisse Beispiele sowohl im positiven Sinn als auch im negativen Sinn passieren. Und wenn ein Schiedsrichter, und die Schiedsrichter haben auch die Möglichkeit, jetzt selbst auf die Sportlausch zuzugreifen und können sich jedes ihrer Spiele selbst noch einmal anschauen, können dann in Slow Motion alles anschauen. Also alleine diese Hilfsmittel, die jetzt die Schiedsrichter zur Verfügung haben, hatten wir nicht. Ich kann mich erinnern, du hast das Glück gehabt, wenn du ein Fernsehspiel gehabt hast, hast du von einer anderen TV-Gesellschaft eine CD bekommen und hast du dann zu Hause das Spiel anschauen können. Und das war's schon. Und wenn es halt ein vom größten Anbieter in Österreich ein Sonntagsspiel war, war es halt so. Und wenn die Eltern vielleicht zu Hause gut waren, haben sie es auf Videorekord aufgezeichnet und hast du das dann in Ruhe nochmal anschauen können. Also die Schiedsrichter werden sehr wohl auch in die Richtung geschult und haben die Möglichkeit, sich hier Support zu holen.
Wenn du die Spiele auch früher im Nachgang angesehen hast, worauf ging dein Blick? War es das Positionsspiel? War es der Flow des Spiels? Und sind wir wieder beim Thema Management angelangt. Nimm mal an, du hast eine Aufzeichnung in die Hand gedrückt bekommen und ist dann auch wiederum schwierig, weil die Kamera folgt dem Spiel und deckt nicht alles ab.
Das ist der Punkt.
Aber wenn du diese Gelegenheit hattest, was aufgezeichnet zu sehen, wo ist der Blick hingegangen?
Mein erster Blick war immer, und jetzt auch, wenn ich als Coach im Einsatz bin, ist mein erster Blick immer, wo ist das Stellungsspiel? Wo war mein Stellungsspiel? Wo habe ich mich bewegt? Warum habe ich diesen Schritt gemacht? Warum bin ich diesen Weg gegangen? Und das musste ich dann optimieren. Und jetzt ist es so, wenn jetzt, meine subjektive Überzeugung, wenn jetzt Fehler passieren bei einem Spiel, entstehen sie nicht, weil die Schiedsrichter oder der Schiedsrichter nicht weiß, was ein Crosscheck ist, sondern oft auch die Situation aufgrund ihres Stellungsspiels nicht richtig beurteilen können. Und dazu soll ja auch das Vier-Mann-System dienen, dass du als Backup theoretisch auch noch einen zweiten Kollegen hast, der dir allfällig dann aus der Bredouille helfen kann. Weil es ist ja schon vollkommen, dass ein Schiedsrichter stürzt und in derselben Situation passiert vor dem Tor etwas. Und da ist der vierte Mann und dann Anführungszeichen schon der hier dann assistieren kann.
Und vielleicht nochmal auf die Szene, die wir eben gesehen haben, von Raffael Rotter zurückzukommen. Das war noch unter dem alten, in Anführungszeichen, Drei-Mann-System. In Anführungszeichen, Drei-Mann-System. Ganze Sätze bilden. Und wenig später ist dann auch unter der Ägide von Leitz-Heitz das Vier-Mann-System eingezogen worden. Seither hat sich viel verändert in der gesamten Schiedsrichterei, du hast es schon angesprochen. Und um diese Veränderungen vielleicht auch mal kurz und kompakt auf einen Nenner runterzubrechen oder auf eine kleine Erzähleinheit runterzubrechen, habe ich Greg Holst gebeten, einmal so auch seinen historischen Blick walten zu lassen auf das, was die letzten Jahre, Jahrzehnte passiert ist. Und nämlich auch deswegen, weil das als Spieler und als Trainer miterlebt hat. Würde vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein bei Greg Holst.
Okay, Martin, so here we are now. I'd like to throw something on top of this situation. Schiff Gehard, Schiff Hours, continued on to be referee in chief for 13 years. So what has he brought to the table? He has brought exactly what they are trying to teach the young referees. Yes, you have to know the game. A, B, C, D, of course, but you have to know how to talk and communicate with respect to the players and the coaches. So I will take off my hats to Lyle Seitz, him bringing in Tom Cowell and other referees with great NHL experience to work with Schiff to make our product on the ice a lot better. Salzburg has represented us unbelievably now, and this league is getting better and better, and the refs are improving, and they're on their way. And that is thanks to Lyle Seitz and company, and of course, Gerhard Schiffauer.
Zu viel des Lobes.
Es wirkt fast so, aber es ist in dem Licht schwer zu sagen, dass du ein klein wenig rot anläufst. Das ist aber mehr als nur verdient und es kann vorweggenommen werden, oder ich werde vorwegnehmen, dass es nicht die letzte Wortmeldung von Greg Holtz bleiben wird im dritten Teil von Schiri du A. Weil er gesagt hat, yes, you have to know the game. Yes, you have to know how to talk. Möchte ich vor allem beim ersten Punkt einhaken. Und da freut es mich sehr, dass du ein klein wenig im Archiv wühlen warst, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, und Regelbücher mitgebracht hast. Wir haben ein Regelbuch mit den Regeln aus dem Jahre 1956. Wir haben eines aus dem Jahr 1985, immer noch vor meiner Geburt. Wir haben, das ist großartig, Spielregeln der Internationalen Eishockey-Liga, Österreichischer Eishockey-Verband. Das sieht noch älter aus. Da muss ich jetzt ganz kurz, uiuiui, das ist noch die Scheibe. Die aus vulkanisiertem, gehärteten Kautschuk bestehende flache und runde Scheibe hat einen Durchmesser von 7,62 cm und eine Dicke von 2,45 cm. Ihr Gewicht darf nicht weniger als 141,5 und nicht mehr als wie viel Gramm betragen?
Frag mich nicht. Okay. Schlag mich tot.
Okay, das war jetzt wirklich fies, weil unvorbereitet. Klein wenig moderner. In den Letztausführungen der IIHF. Jedes Mal, wenn du in eine Saison gegangen bist, gab es Auffrischung, war das ein stetiger Prozess? Wie hast du das Lernen der Regeln angelegt?
Zu meiner Zeit, und ich komme teilweise so vor, als wenn man schon von Nachkriegsjahren spricht, zu meiner Zeit hat es dieses schmale Regelbuch in Blau gegeben. Und das ist in verschiedenen Abständen wurde dieses Regelbuch aktualisiert, ist jährlich rausgekommen. Der Internationale Eishockeyverband hat es auch in deutscher Sprache gemacht. In der heutigen Zeit gibt es es nur mehr in Englisch. Die Verbände müssen selbst für die Übersetzung sorgen. Und ich habe mich halt während der Saison, und das ist ganz wichtig, auch während der Saison versucht, das Regelwerk am Laufenden zu halten. Weil dort sind einige sehr knifflige Situationen auch beschrieben. Und es ist nichts peinlicher, als wenn du eine Situation am Eis hast und plötzlich weißt du nicht, welche Regel du hier anwenden solltest. Ganz speziell, wenn es Spiele gegeben hat zu unserer Zeit, wo enorm viele Spieler auf die Strafbank mussten. Wer darf jetzt rein? Wann beginnt die aufgeschobene Strafe? So all diese Dinge, dieses Koinzident und all diese Geschichten. Und wir haben uns schon, und wir mussten vor Beginn der Saison einen Regeltest machen. Und wenn du den Regeltest nicht bestanden hast, dann hast du ein Pech gehabt, dann kommst du in dieser Saison nicht zum Einsatz oder du musstest eine Wiederschule, eine Nachprüfung machen und das war's dann. Also das Regelwerk, man sollte von den Schiedsrichtern schon erwarten können, dass sie Herr der Regeln und auch des Casebooks und der Fallbeispiele sind.
Und jetzt gibt es noch im modernen Hockey, zumindest in der Prägung in der Winter Day Eishockey League, nicht nur ein Casebook, sondern ein Gamebook. Das Gamebook ist eigentlich die Referenz für alles, was in der Winter Day Eishockey League passiert, angelehnt an das IIHF-Regelwerk, aber mit ein paar Nuancen, ein paar kleinen Änderungen, ein paar auch Modernisierungen. Es wird auch in der Champions Hockey League mittlerweile nach einem anderen Regelwerk gespielt. Das betrifft vor allem die Special Teams. Ja. Auch das ist extrem spannend. Ist es schwieriger geworden, Herr der Lage oder Frau der Lage zu sein, zu bleiben mit den verschiedenen kursierenden Regelwerken? Oder war das damals zu deiner Zeit auch schon so, dass es ein ligaspezifisches Regelwerk gab und dann das des Internationalen Eishockeyverbands?
Vielleicht noch eine Anekdote dazu. Man hat gesagt zu den Schiedsrichtern in der Vergangenheit, du musst das Regelwerk kennen, aber wenn du aufs Eis gehst, schmeißt das Regelbuch weg. Das wurde so kommuniziert. Das war so. Es hat IHF-Regeln. Lass mich kurz ausholen.
Du darfst so weit ausholen, wie du magst.
Auf internationalem Standard wurde gelegentlich anders das Regelwerk ausgelegt von den Schiedsrichtern, gewünscht von den Verantwortlichen von der IHF, als teilweise bei uns in der nationalen, in der höchsten Spielklasse.
Warum?
Weil einfach bei uns oft unsauberer gespielt wurde als auf internationaler Ebene. Ich kann mich noch genug an Teamchefs erinnern, die zu mir gesagt haben, ja, wir fahren zu einer Weltmeisterschaft und kriegen immer so viele Strafminuten, weil ihr nicht imstande seid, hier in Österreich dementsprechend klar nach den IHF-Regeln zu pfeifen.
Das ist eine Mehr, die sich wahnsinnig lange gehalten hat und teilweise in manchen Ländern auch noch immer hält.
Okay. Wobei ich dann schon gesagt habe, okay, und ich habe auch Spiele in Tschechien gesehen und habe ich mit meinen Kollegen in Tschechien auseinandergesetzt oder in Deutschland. Die haben dieselben, unter Anführungszeichen, Probleme während der nationalen Meisterschaft gehabt, nur die haben auf einem anderen Niveau Eishockey gespielt als wir und haben es nicht notwendig gehabt, blöde Fouls zu machen. Und wir haben sehr viele Fouls gemacht, unsere Mannschaften, weil sie einfach dem Spiel nicht folgen konnten, weil einfach die Übermüdung da war und die Schnelligkeit nicht gewohnt waren. Die Herausforderung, die schon war, ist, es sind sehr viele Spieler aus Nordamerika gekommen, die dann eine andere Spielweise teilweise gewohnt waren. Und dann hat sich die IHF gemeinsam mit der NHL auf einen quasi Tisch gesetzt und gesagt, hey, wir müssen ein sogenanntes Unified Rulebook machen, wo sehr viele Elemente der NHL enthalten sind. Und so ist es eine Mischung bekommen, um eher ein einheitliches Reglement für alle Ligen in Europa. Die IHF hat dahingehend eine Tür aufgemacht, die ich nicht immer hundertprozentig geteilt habe, dass sie gesagt hat, okay, das sind unsere Standardregeln, aber gewisse Nationen oder Institutionen können für sich bestimmte eigene Regeln machen. So wie du angesprochen hast, in der Champions Hockey League gibt es gewisse Regeländerungen, die nicht Standard in der IHF sind. Aber für die Schiedsrichter war das auch kein Demen. Unsere Schiedsrichter, die zu Champions Hockey League Spielen fahren, haben das alle intus. Und wöchentlich bekommen unsere Schiedsrichter vom Tom Kowal Videos, Spielsituationen und Regelfragen. Die muss jeder Schiedsrichter beantworten. Wöchentlich. Und ich sitze dann genauso dort und der sucht sie oft und zu Fragen aus. Und
aber wie weit geht auch diese Interpretationsfreiheit des Spiels? Also konkretes Beispiel, führe mir das Regelbuch zu Gemüte und finde, Icing. Weißt du was? Wir als ÖERV, gemeinsam mit der Winter Day Eishockey League, hätten jetzt gerne, dass es kein Icing mehr gibt. Könntest du das?
Also ich kann mir es nicht vorstellen, weil das eine der Grundregeln ist.
Aber wie weit kannst du gehen? Könntest du gehen?
Das kann ich leider nicht beurteilen. Aber ich denke mir, das wäre keine gute Idee. Ja? Wobei zum Interpretationsspielraum, den der Schiedsrichter hat, bei gewissen Situationen hat jetzt schon der Schiedsrichter einen Interpretationsspielraum und bei gewissen bestimmten Regeln nicht. Aber so grundlegende Änderungen, es gibt kein Torraum-Abseits mehr und wir können alles im Torraum machen, was wir wollen. Ich glaub,
eine Klaus-Dalbertz-Gedenkregel.
Eine Klaus-Dalbertz-Gedenkregel, das würde sicherlich keinen Sinn ergeben.
Es passiert so viel am Feld und wir haben im ersten Teil über den Allrounder gesprochen und das Arbeitstier und was du alles machen musst und dann die Regelkenntnis. Und dann gibt es aber auch Extremsituationen. Du hast in einem der vorhergehenden Teile schon angesprochen, dass du bei einer Junioren-WM jemand mal potenzielles Leben gerettet hast, weil der schon bewusstlos war und immer noch auf den eingedroschen worden ist. Und es gibt wahrscheinlich wenig extremere Situationen, bei denen man zugegen sein kann, als jene, die sich am 27. Dezember 97 in Kapfenberg zugetragen hat. Wir haben justament, dass wir uns vor ein paar Jahren dort in der Halle getroffen haben, auch über diese Situation gesprochen, das sieht man ehrlicherweise auch, obwohl ich nicht zugegen war und auch keine Fernsehbilder davon gesehen habe und dergleichen, die Gänsehaut auf, weil es mit einem furchtbaren Unfall endete, der Sascha Benesch an den Rollstuhl gefesselt hat, beziehungsweise wo er mit einer Querschnittlähmung aus diesem Eishockeyspiel rausgegangen ist. Du warst Schiedsrichter an diesem Tag und natürlich prägen dich solche Erlebnisse, aber natürlich lernt man auch daraus und lernt hoffentlich auch, kann auch weitergeben, wie Hilfe zu leisten ist, was zu tun ist. Wenn du auf diesen 27. Dezember 97 zurückblickst, wie war das? Wie ist das?
Für mich war am nächsten Tag, wie ich dann erfahren habe, was da geschehen ist, weil ich wusste erst den nächsten Tag durch einen, ich kann ihn bezeichnen als Freund, Sascha Domanek hat mich dann angerufen, der auch Spieler damals war in dieser Mannschaft. Ich muss er sagen, für mich war für diese Welt zusammengebrochen. Weihnachten war für mich erledigt, also auch wenn Weihnachten schon war, für mich ist eine Welt zusammengestürzt, weil ich nicht wahrnehmen konnte und auch nicht wahrnehmen wollte. Mein erster Gedanke war, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Noch dazu, wo ich hoffe, ich habe Sie, den Sascha Benes schon gekannt habe, wie er noch in Wien gespielt hat, als junger Mann und hin und her und immer den als Teufel komm raus und marschiert wie eine Maschine. Da habe ich den Sascha Benes gekannt. Und dann passiert diese Situation, ich habe es heute noch ungefähr von meinem dementen Gehirn. Und plötzlich liegt da der Sascha Benes. Das Spiel geht weiter. Und ich denke, okay, jetzt muss ich aber mal abpfeifen. Weil ich glaube, ich habe es richtig. Ich fahre dann hin. Sag Sascha, aber, und er sagt, ich kriege keine Luft und ich spüre meine Füße nicht mehr. Und da habe ich nur nicht so richtig wahrgenommen. Okay, so. Und dann, wie dann die ersten Sanitäter aufs Eis gekommen sind und die dann mehr oder minder so lassen, liegen haben lassen, wie es war. Und dann ist die Rettung aufs Eis gekommen und sie ihn dann abtransportiert haben. Dann ist natürlich Geschichte passiert mit seinen Vätern. Sein Vater ist dann aufs Eis gelaufen und beim Aussehen zieht sein Vater die Füße wegfliegt am Kopf. Da hat es innerlich gewollt, dass wir das Spür brechen. Ich habe gesagt, Walter, bei aller Liebe, ich kann nicht wegen einem verletzten Spieler das Spiel abbrechen und hin und her. 5 Minuten später kriegt dann der Sasson, der Peter Zinnerlich, einen Schläger im Kopf von der Potzenkarte. Ich pfeife keinen Fall, weil mein Kopf extrem tief unten war. Also das war ein furchtbares Spiel und wir haben es dann trotzdem halbwegs gut über. Aber das sind die Momente, wo mir ich dann ab und zu gedacht habe, wie schnell es gehen kann. Und wenn ich heute ab und zu, ich soll sich bitte niemand angesprochen fühlen, wenn ich heute ab und zu gewisse Checks und Hits sehe oder gewisse Attacken, wo der Spieler gegen die Bande oder anders geworfen wird, denke ich mir, boah, hoffentlich steht jetzt der wieder gut auf. Oder wenn ich mal ab und zu einen wirklich heftigen Check gegen den Kopf sehe, wo dann oft auch bei einem normalen Check dieses Peitschenschlag-Syndrom, da denke ich mir dann gelegentlich, es hat ja schon Situationen auch bei uns gegeben, wo der einen Check gegen den Kopf bekommt und der schon bewusstlos, bevor er überhaupt aufs Eis aufkommt. Da denke ich mir dann schon, bitte, Herrgott, lass es nicht zu weit kommen. Und dann ist noch, und ich war da ziemlich betroffen, mir ist nicht gut gegangen. Ich habe dann gesagt, bitte, ich möchte jetzt in nächster Zeit nicht in Kapfenberg-Spiele pfeifen. Und ich glaube, ein Jahr später, oder was 2 Jahre später, ich weiß es nicht, habe ich dann wieder mal ein Spiel in Kapfenberg gehabt und haben sie mir dann gesagt, Schiffi, dass du nicht überrascht bist, heute kommt der Sascha. Wir haben den Sascha als Besuch da, ich weiß nicht was, 2 Jahre später. Vor allem haben sie dann den Sascha damals im Rollstuhl aufs Eis gebracht, mit einem Schal umgehängt, da hat er nur mit der Atmung auch Probleme gehabt, keine Hände. Da wäre ich am liebsten gleich wieder heimgegangen vor dem Spiel. Aber das waren schon schlimme, neben den wunderschönen Momenten, die ich gehabt habe beim Eishockey, das war für mich einer der schlimmsten. Trotzdem. Und auch für den Spieler, der den gecheckt hat, nämlich, das kommt ja noch dazu, wenn man vergisst immer mal, es ist furchtbar, es ist ja auch dem Spieler nicht gut gegangen, den Christian Zinschnick. Und die Ironie des Schicksals ist, dass der Christian Zinschnick vor ein paar Jahren auch Schiedsrichter geworden ist, der hat dann noch gespielt beim KC und jetzt pfeift ihn im regionalen Bereich in Kärnten. Und bei einem U20-Nationalmannschaftsturnier wurde zum besten Spieler des Abends der Sohn von Christian Zinschnick gerufen und ich habe ihm die Medaille überreicht. Ich habe gesagt, schöne Grüße an den Papa. Und denke mal, ich habe mich dann auch versucht, in die Situation von Christian zu versetzen, obwohl man denen keine Absicht oder irgendetwas unterstellen kann, nicht im geringsten. Das war einfach eine schlimme Situation. Das möchte ich niemandem vergönnen.
Und auch der Umgang mit solchen Dingen und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war, das gesehen hat, Sascha Benes gekannt hat, wie das sein konnte und trotzdem, es könnte ja immer wieder der Fall sein, dass jemand bei so einem Hit, die regelmäßig gefahren werden, dann auf einmal das gleiche Schicksal erleidet. Und letztlich ist ein Wunder, dass nicht viel öfter wirklich schwere derartige Verletzungen auch als Resultat überbleiben. Aber dadurch, dass du das erlebt hast und du im Brotberuf auch jahrelang für die Konzernsicherheit der österreichischen Bundesbahnen verantwortlich warst, was sind so Learnings gewesen oder hast du das auch in deiner Funktion als Referee-in-Chief, als Ausbildner versucht, weiterzugeben, was passiert, wenn man mit so einer Extremsituation oder so einer extremen Extremsituation konfrontiert ist, dass du versuchst, das in eine gewisse Bewusstseinsbildung einfließen zu lassen oder muss man davon ausgehen, dass jede Situation einzigartig ist und Menschen dann einfach, Referees einfach funktionieren müssen sollen?
Also ich glaube, ich bin da nicht dementsprechend ausgebildet. Ich habe zwar gelernt, in meinem Unternehmen wurde ich ausgebildet, wie man mit traumatisierten Menschen umgeht und so, aber ich glaube, jede Situation wird als solche eigens zu beurteilen sein. Das Einzige, was wir, und jetzt spreche ich auch für die Liga und für den Verband, falls einmal so eine Situation passieren sein soll, werden sollte, was wir nicht wollen, werden wir dem Schiedsrichter, dem Betroffenen, alle notwendige Hilfe Anteil werden lassen. Also ich glaube nicht, dass ich der richtige Mann wäre, jemanden hier psychologisch dementsprechend wieder zurückzuholen und aufzubauen. Ich glaube eher, es soll der Schiedsrichter schon auch wissen, welches Risiko er eingeht, wenn er an einem Spiel teilnimmt. Weil ich habe nicht einmal genäht werden müssen, habe nicht einmal Rippen gebrochen, also ungefährlich ist es nicht.
Ich wollte mir gerade sagen, Thomas Bernecker ist jemand, der das beurteilen kann, leider. Ja. Ich war damals bei diesem Spiel mit dabei, als Joe Reichle irgendwie einmal die Schaufel auspackt und der Puck halt genau das Kiefer von Thomas Bernecker trifft und glaube, die Hälfte der Zähne futsch war.
Genau, so ist. Und wenn du dann die Bilder siehst und man muss sich schon bewusst sein und es ist auch gelegentlich so, und was ich vielleicht auch vermisse ist, in der heutigen Zeit, ob die Spieler sich auch immer bewusst sind, was sie tun, wenn sie einfach den Puck da rausfetzen, tief, und da kommt aber ein Linesman stehen, und der steht oft ein Linesman. Und gelegentlich denke ich mir schon, hey, lieber Freund, du hast jetzt die Scheibe tief rausgefetzt, in Hüfthöhe, und weißt ganz genau, dass dort der Linienrichter steht. Und wenn er dann vielleicht das antwortet, ja, da musst du halt aufpassen. Da würde ich mir schon gelegentlich ein bisschen mehr Rücksichtnahme erwünschen. Und ab und zu habe ich so den Eindruck, naja, wenn jetzt eine Collision, wie es so schön heißt, passiert mit Linesman oder Referee und Spieler, hätte man vielleicht das nicht ein bisschen, wie sagt man auf Englisch, avoid, ob man es vielleicht vermeiden hätte können. Ich möchte niemandem etwas unterstellen. Aber ein bisschen mehr Rücksichtnahme würde ich mir in bestimmten Situationen schon wünschen.
Man verzeihe uns jetzt vielleicht die thematischen Sprünge von der Tragödie rund um Sascha Benes hin zu dann auch Rücksichtnahme auf die Schiedsrichter. Und möchte tatsächlich nochmal zu einer anderen Tragödie zurückgehen, die sich vor gar nicht allzu langer Zeit im britischen Sheffield ereignet hat, wo Adam Johnson de facto am Eis oder kurz nach dem Abtransport verblutet ist, weil ihm durch den Schlittschuh, und auch das vergisst man ja, es sind viele scharfe Elemente auf dem Eis vorhanden, als ihm letztlich die Kehle aufgeschlitzt worden ist, als diese furchtbaren Nachrichten die Eishockey-Welt letztlich auch erschüttert haben. Wie war da deine Reaktion? Wie wirst du das rezipiert?
Ich habe eine ähnliche Situation, hat es mir vor vielen Jahren auch in der NHL gegeben, aber nur da hat sich der Spieler ist nicht gestorben, der hat auch die Schlager da aufgeschüttet.
War beim Goalie noch dazu, oder? Seither tragen viele den Plastikschutz vorne dran.
Also ich war mal baff und ich habe dann auch das Video, ich habe es nicht ganz angeschaut, das Video ist viral gegangen und hin und her. Und
man hat, wie ein billiger Splatter-Movie eigentlich gewirkt hat, so die Art und Weise, wie natürlich aus der Pulsader das Blut rausschießt. Also wer wirklich hart im Nehmen ist, findet es wahrscheinlich auch noch, aber
es ist furchtbar und unvorstellbar. Und dann hat man auch, die Eishockey-Community hat dann schon die richtigen Entscheidungen getroffen und diese Hals-Nackenschutz eingeführt.
Immer noch spärlich vorhanden, muss man ehrlicherweise sagen.
Und jetzt als alter Mann, wenn ich sehe, wie fahrlässig gerade bei uns sehr viele Spieler mit diesem Thema umgehen, dass ich am zweiten Blick erst sehen muss, na, hat er jetzt einen HS-Nackenschutz oder nicht? Jetzt kann man sagen, okay, wie oft passiert das? Ich sage einmal zu viel. Und ich würde kein Spieler auf der Welt, irgendwo habe ich mal gelesen, auf Twitter, mit den Helm hat man später aufgesetzt und das Suspensorium hat man früher getragen beim Eishockeyspielen. Spätestens mal ist drauf, man könnte eigentlich auch einen Helm aufsetzen. Und so ähnlich kommt es zuvor beim HS-Nackenschutz. Ich kann nur sagen, in anderen Ländern, Schweden, Finnland, wird mit dem Thema anders umgegangen wie bei uns. Du wirst, denke ich, keinen Spieler in Schweden herumlaufen sehen, der das Visier auf Augenhöhe hat, sondern so wie es, anstatt wie es vorgeschrieben ist. Und da sehe ich schon ein bisschen Kulturnachholbedarf bei uns in Österreich. Aber das ist jetzt keine Kritik an der Liga, sondern da sehe ich die Verantwortlichen in den Vereinen, weil das sind meine Arbeitnehmer. Und da würde ich als Freund sagen, lieber Freund, du hast das Visier dementsprechend zu tragen. Und du hast auch den Haarschutz dementsprechend zu tragen. Und dieses Argument, ja, das war alles nicht am Markt verfügbar, das kann ich schon nicht mehr hören. Das mag es in einer Übergangsphase geben. Und da hat der Lai schon richtig als Director Focus Sports Operation in der letzten Phase gesagt, okay, am Anfang gehen wir es nur ein bisschen locker und jetzt gibt es Strafen. Wer nicht einen dementsprechenden Haarschutz trägt, kriegt eine Geldstrafe.
Ich habe vor einigen Monaten mal das große Vergnügen gehabt, in größerer Runde mit Antonio Matzka und Charlotte Wittig zu sprechen. Und unter anderem habe ich dann in meinem naiven Dasein und meiner naiven Zugängen, glaube Charlotte Wittig gefragt, warum Frauen eigentlich Vollvisier tragen müssen und dass ihnen nicht zum Beispiel freigestellt wird, das nicht zu tun. Und sie hat dann auf ihre unfassbar tolle, schlagfertige Art und Weise, naja, warum sollte man es nicht den Männern vorschreiben? Wäre das für dich auch ein gangbarer Weg? Vollvisier, Gitter vorzuschreiben. Weil bei Jay Ganaway, letztes Jahr gedacht, der diesen furchtbaren Hit von Mike Hermock kassiert hat und dann den Rest auch der Finalserie mit Plexi, also Vollplexi, Visier um und um gefahren ist. Und dann denkt man so, ja, wenn du diese Verletzungen eigentlich vermeiden wollen würdest, wäre es nicht sinnvoller, das ohnehin zu tun und wäre es dann vielleicht nicht bis zu einem gewissen Grad auch eine Pflicht, auch sowas vorzuschreiben? Warum? Ist es im Männersport nicht vorgeschrieben, sich zu protecten, zu schützen?
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn du so einen kampfbetonten Sport betreibst, solltest du alle Möglichkeiten nützen, um deinen Körper, weil das ist dein Kapital, bestmöglich zu schützen. Ob in der Gesamtphilosophie vom Eishockey das Vollvisier, das Gittervisier hier seinen Platz findet, kann ich mir schwer vorstellen. Ich war zum Beispiel ein riesiger Gegner, das war meine persönliche Meinung, wenn in Spielen ein Vollprofi, damals haben wir noch nicht die Halbvisierpflicht gehabt, zusammengekommen ist mit einem anderen Spieler, der Vollvisier gehabt hat, mit Gitter, und dann ist es zu Checks gekommen und Kopfzusammenstößen. Der mit dem Gitter hat den ziemlich ruinieren können im Gesicht. Wenn sie alle tragen, ja, und vereinzelt, der eine trägt den Gitter, der andere nicht, das ist mir ein bisschen fast zu gefährlich. Und ich kann mich an Situationen erinnern auch, wo man Gitterspieler, jetzt unter Anführungszeichen, reingeschickt hat, mit dem einen oder anderen Spieler dann an Fight zu beginnen. Also, merkst du, die Berggitter, mir kann eh nichts passieren. Das ist dann so weit gegangen, dass das Erste war, was der gegnerische Spieler gemacht hat, ich reiß ihm das Gitter, aber es passt nicht ganz. Es ist ein selbe Diskussion, glaube ich, gibt es ja auch beim Skifahren mit dem Airbag und all diese Geschichten. Es gibt bei uns, ich bin ein begeisterter Rennradfahrer, beim Rennradfahren auch sehr viele Dinge. Ein Restrisiko, glaube ich, bleibt bei allen Sportarten. Diesen Sportarten bleibt ein Restrisiko. Man kann es minimieren, hundertprozentig ausschließen kann man nicht, dass irgendetwas passiert.
Wir biegen langsam aber sicher auf die Zielgerade. Ich habe dann noch einen Themenkomplex für dich vorbereitet, aber weil mir in der Gesamtschau deiner Karriere auch wichtig war und dieses bedeutungsschwangere Wort im Englischen Legacy, also das Vermächtnis, das hat schon seine Daseinsberechtigung, was irgendwie auch bleiben wird und was schon geblieben ist durch dein Wirken. Hat mich einfach nur mal interessiert, bei Kurt Neuwirth auch nachzufragen, den wir noch einmal hören dürfen, deinen langjährigen Weggefährten und deinen langjährigen Linienrichter. wo denn die hiesige Schiedsrichterei ohne dich stehen würde? Das hat er mal geantwortet.
Ich glaube nicht, dass wir dieses Niveau hätten jetzt im Schiedsrichterwesen, das wir jetzt haben. Es hat, natürlich gab es auch andere gute Schiedsrichter, aber der Schiffe hat es auf einen neuen Level gehoben, aus dem einfachen Grund, weil er sehr viel seines Wissens, seiner Erfahrung unmittelbar weitergegeben hat. Und das ist natürlich ein Multiplikationseffekt, dass du sagst, okay, du gibst dein Wissen weiter und je mehr das Ganze forttragen, desto schneller greift es. Und er hat Vertrauen in die Jugend gehabt, und nach wie vor. Und ja, wenn die Leistung bringen, dann setzt er die auch ein. Also er scheut jetzt nicht mit jungen Linesmen, so wie es bei mir damals waren, unerfahren, sich zu profilieren, sagen, ach, wir riskieren das, wir schauen uns das an. Ja, und das macht ihn ganz einfach ja unwiederbringlich für das österreichische Eishockey gewesen. Keine Frage. Und seine Autorität und das Charisma, das trägt er.
Das sind alles Dinge, die so bestätigen würde. Natürlich hat Kurt Neuwirth da viel, viel bessere und intimere und intensivere Einblicke bekommen, aber unwiederbringlich fürs österreichische Eishockey ist was sehr Schönes und vor allem, dass du deinen Erfahrungsschatz auch weitergibst. Es gibt da Dutzende Menschen in hunderten Lebensbereichen, die das wahrscheinlich als ihr Protektionswissen erachten würden. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das auch weitergegeben wird. Und weil du damals schon nicht davor zurückgescheut bist, mit jungen Menschen zu arbeiten, das ist nach wie vor der Fall. Wir haben über Situationen gesprochen, wo du einen jungen, sehr vielversprechenden Kollegen auch in kaltes Wasser geworfen hast, um zu sehen, ob er dann tatsächlich schwimmt. Das ist alles sehr, sehr ehrbar. Was mich jetzt zum Ausklang dieser Gesprächsserie einfach interessieren würde und hoffentlich sind viele von euch zu Hause auf den Geschmack gekommen. Hoffentlich wollen viele jetzt diesen Weg der Schiedsrichter, des Schiedsrichtertums, der Schiedsrichterin auch einschlagen und vielleicht auch erstmal kleiner in Anführungszeichen beginnen mit Linienrichter oder Linienrichterin. Es gibt nicht nur im österreichischen Eishockey als Spieler und Spielerin Nachwuchsprobleme, es gibt es auch in der Schiedsrichterei. Einfach mal, glaube ich, auf die Webseiten des Eishockeyverbandes gehen und um dort Anlaufstellen zu finden. Und ansonsten stellen wir gerne Kontakte her. Wir sehen uns da bei Winter the Hockey O'Clock auch als in einer Vermittlerrolle. Wenn jemand auf den Geschmack gekommen sein sollte und es ausprobieren möchte, was ist die eine Sache, die diese Person unbedingt mitbringen sollte?
Er muss mit Menschen zu tun haben wollen.
Okay, das würde mich schon mal disqualifizieren.
Respekt, ich würde nicht sagen Demut, aber Respekt vor dem Sport, Respekt vor Kollegen, ein Teamplayer sein. Wir brauchen zwar Leader, ich sage, jede Organisation braucht in der Form Leader und Vorbilder. Aber das ist man nicht von heute auf morgen, denke ich, sondern man kann sich bis zu einem gewissen Maß auch zum Leader entwickeln. Manche können ein Leader sein, manche können kein Leader sein. Aber ich muss auch im Team, ich muss ein Teamplayer sein. Es wird kein Schiedsrichter wird allein ein Spiel entscheiden können. Er braucht das Team. Man muss, wie schon gesagt, bereitwillig sein zu investieren, seine Freizeit, rein theoretisch auch etwas Geld zu investieren, weil sehr viele Dinge wirst du noch nicht so entlohnt bekommen, wie du das vielleicht vorstellst. Und das ist es eigentlich. Und Spaß ist nicht das richtige Wort, weil gerade im Profi-Eishockey
Freude
ist das Richtige. Freude und nicht unter Profilierungssucht leiden. Wobei vielleicht noch eines zurück, noch was der Kurt gesagt hat, ich lege besonderen Wert darauf, dass wir mit dem Schiedsrichterwesen in der professionellen Liga so weit sind, wie wir sind. Das ist auch ein großer Teil von der Liga, von der Eishockey-Liga geschehen, von einem Lyle Seitz, Tom Kowal wie jetzt. Also ohne die wären wir nicht, wo wir jetzt sind.
Und alle, die uns dorthin gebracht haben, ja. Also da fällt ein Greg Kimmerly genauso rein wie die ganzen Referees, Stefano Shea.
Ja. Und auch bei mir in meinem Team, wo ich im Ostern Referee Board quasi der Referee Chief bin, wenn ich da nicht zu Kollegen und Freunden wie ein Mika Carlsen, der ein begnadeter Schiedsrichter auch war, wenn es die Leute nicht geben würde, dann würde es in österreichischen Eishockey nicht so gut aussehen, wie es derzeit ist. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, es gibt nichts Schöneres, wenn du in die Eis, wenn du dich vorbereitet hast und bist gut motiviert, du kennst die Regeln, du bist gut trainiert und dann gehst du aufs Eis und du drehst dich nicht, da müssen die Funken sprühen und 5000 Leute buhen dich aus oder jubeln dazu. Es kann was Schöneres geben, wenn du Teil des Sports bist?
Als Berichterstatter würde ich sagen, nein. Es ist ein großes Privileg, diesen Sport begleiten zu dürfen, fast egal in welcher Rolle, weil er so wunderbar ist, weil er so facettenreich ist. Und ich glaube, da eignet sich's perfekt als vorletztes Wort, sage ich jetzt bewusst, noch einmal eine Wortmeldung zu hören. Sie kommt natürlich, das habe ich schon angekündigt, von Greg Holst und das firmiert so ein klein wenig unter Friendly Reminder. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich allen Wortspendern dieser Serie danken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, das mit mir aufzunehmen, mit mir zu tun haben zu wollen, aber Rick Nasheim, Klaus Dahlperz, Erich Straschel und Kurt Neuwirth haben das exzellent vollzogen getan. Greg Holst eben auch. Und der mit eben dieser freundlichen Anmerkung, worum es eigentlich geht, vor allem, wenn wir auch mit den Schiedsrichtern zu tun haben.
At the end of the day, aren't we all in this together? Coaches, players, managements, TV commentators, newspapers, and of course the referees. Are we not all in this together with a mutual respect to make the game a better game? Yes, we are. Of course there's controversies, but we are all in this together. And it's important, the fairness and the respect from all of us is mega important.
Tituliert im Rahmen dieser Serie Schiri du A. Das letzte Wort gebührt dir.
Zuerst möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung. Meine Frau sagt immer, du wiederholst dich. Ich möchte noch mal wiederholen.
Du darfst dich so oft wiederholen, wie du magst.
Es geht hier nicht um meine Person. Es geht hier um die Schiedsrichter im Sport Eishockey. Ich habe vielleicht vergessen, den einen oder anderen Kollegen, denen ich heute noch dankbar bin, von denen ich lernen konnte, die ich als Vorbild gesehen habe, wo ich mir etwas gedacht habe, der macht das gut und das könnte ich. Ich habe aber nie jemanden kopiert, ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen und ich bin sehr vielen Kollegen dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Und für die Zuseher und Zuhörer kann ich nur sagen, es ist ein wunderbarer Sport und man soll am Ende des Tages den Schiedsrichtern trotz alledem nicht mehr Bedeutung beimessen, als ihnen zusteht. Im Vordergrund steht das Spiel, die Teams und die Mannschaften und wir sind auch ein Teil des Systems. Und wir sind nicht das Wichtigste, wir nehmen uns auch nicht wichtig. Und soll jeder Schiedsrichter im Rahmen seiner Möglichkeiten sich weiterentwickeln und wenn dann die Hallen voll sind, die Zeitungen voll sind, wir haben viele Zuschauerzahlen, unsere Nationalmannschaften spielen gut, da bin ich glücklich, wenn wir auch einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Das ist eigentlich das. Und Vermächtnis noch nicht, weil ich habe doch einiges vor mit den Schiedsrichtern in Österreich.
Das hört sich doch wunderbar an. In ein paar Jahren gibt es dann Schiri du A Teil 2 oder in dem Fall Teil 4, 5, 6 und so weiter. Vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich in drei Teilen Zeit genommen hast, um über so viele Aspekte zu sprechen. Keine Selbstverständlichkeit, große Ehre. Deswegen danke.
Bitte gerne.
Win today, Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mit Lippen drin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move.